Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Ja, hallo zusammen. Mal wieder zusammen in den Räumen der Rheinischen Post in Mönchengladbach.
Hier wurden gerade noch Videos geguckt aus Schottland, wo Celtic Glasgow in der 97. Minute einen 3:2-Sieg geholt hat. Und ich glaube, Carsten, sowas nennt man auf Englisch dann Absolute Scenes, was sich da abgespielt hat. Diese Ekstase auf der Tribüne und auch von den Spielern und darunter Thomas Schwanscherer, der das Siegtor aufgelegt hat und dann selber in die Fans gesprungen ist. Da war unsere These wahrscheinlich derzeit einer der glücklichsten Borussen. Ich meine, ist er ja, er ist ja nur verliehen an Celtic, aber er muss gerade nicht für Gladbach spielen.
Ja, auf jeden Fall hat er Enthusiasmus erlebt bei den Fans seines Vereins Celtic Glasgow. Und wir waren ja mit Borussia in anderen Zeiten, ja fast muss man sagen in anderen Welten, dort auch zu Gast im Celtic Park und wissen, was da los ist. Das war jetzt in Kilmarnock. Und Auswärtskurve bedeutet ja, du hast das auch schön geschrieben in deinem Text darüber, bedeutet ja im Grunde komplette Kurve voll, komplett das Stadion halb voll mit Celtic. Und ja, der Torschütze nahm dann ein gewagtes, will ich mal sagen, Bad in der Menge. Da hätte er auch leicht mal von den Wellen der Begeisterung irgendwie erfasst werden können. Aber ja, schöne Szenen, das ist richtiger Fußball, finde ich klasse. Da stehen dann halt die Väter mit ihren Kindern, den Jungen auf dem Arm, machen ein Video und freuen sich, dass der Spieler da ist, und die anderen schütten ihr Bier aus. Also ja, das ist Fußball, glaube ich, wie man ihn auf der Insel gerne sieht, gerne kennt. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass Thomas Schwanscherer da im Moment vieles richtig gemacht hat und offenbar ja auch, es war sein Assist, vieles richtig macht, was seine fußballerische Entwicklung angeht.
Ja, jetzt kommt der abrupte Schwenk rüber nach Frankfurt, wo es diese Szenen nicht zu sehen gab. Bei den Gastgebern jetzt auch nicht so ausgeprägt. Sie haben zwar mal wieder ein Spiel gewonnen, aber es gab eben keinen Spannungsfaktor am Ende, geschweige denn eben dann Last-Minute-Tore, die entscheidend waren. Ja, Borussia hat verloren bei Eintracht Frankfurt. Carsten, du warst da mit unserem Kollegen Thomas Grülke. 0:3, und das ist ja der Klassiker. Also man kann das Spiel gesehen haben, und man schneidet vielleicht die Tore raus und da muss man sagen, wie viele Tore haben wir rausgeschnitten, was glaubst du? Oder man sieht nur das Ergebnis und denkt sich, wie ist dieses Spiel so verlaufen? Ich würde sagen, ein gewisser Verwirrungsfaktor ist da. Das Einzige, was unterm Strich bleibt, Borussia, ja, ist der Verlierer gewesen.
Ja, und das ist halt wirklich der ernüchternde Faktor, den die Gladbacher haben. Da muss man jetzt den Verantwortlichen auch durchaus recht geben. Wirklich nicht schlecht gespielt. Eigentlich waren sie sogar die bessere, die aktivere Mannschaft, haben mehr Ballbesitz gehabt, haben mehr Torschüsse, mehr Abschlüsse gehabt. Torschüsse und Abschlüsse sind ja, wie wir in Zeiten der Expected Goals wissen, was völlig anderes. Gladbach hat 20 Mal aufs Tor geschossen. Davon kamen allerdings auch nur ganz wenige Bälle wirklich auf das Tor selbst. Und ja, Frankfurt war vor allem eines effektiv. Ich glaube, 4 Abschlüsse aufs Tor, 3 davon landeten im Netz. Und dann eben dieses klare Ergebnis, das natürlich die Gladbacher noch mal mehr trifft. Denn wenn man dann schon gut spielt und dann so, ja, 0:3 ist einfach schon eine Klatsche, das kann man sagen. Fast wäre es auch 0:4 geworden, das hat Moritz Nikolas verhindert. Das ist dann schon eine ganz bittere Sache. Und ja, man geht eben aus diesem Spiel heraus mit der Erkenntnis, dass es in beiden Strafräumen, sagte Eugen Polanski, nicht gestimmt hat. Bei den Gegentoren, leichte Gegentore, auch ein altes Gladbacher Problem. Und vorne einfach zu wenig Effektivität im Abschluss, im letzten Pass, in allem, was in Richtung Tor ging.
Ja, letzte Woche haben wir gesprochen über das 1:1 gegen Leverkusen, was eine positive Tendenz war. Wir waren noch ein bisschen verhalten, weil wir dachten, okay, das müssen sie erstmal ein zweites Mal auf den Platz bringen. Nun haben sie das rein fußballerisch, was so auch die Ballzirkulation angeht, ja hinbekommen. Sie hatten gegen Frankfurt mehr Ballbesitz über weite Strecken. Haben sie jetzt ja eingeschnürt in der gegnerischen Hälfte, wäre wahrscheinlich zu viel gesagt. Ich weiß gar nicht, ob Frankfurt da nicht konnte oder einfach auch nicht wollte, weil sie eben gemerkt haben, ganz so zwingend ist es nicht bei Borussia. Ich kann mich dann an den ersten Torabschluss erinnern von Nico Elvedi, ein Distanzschuss, der jetzt nicht so gefährlich war. Davon gab es eben viele. Wir können ja gleich dann auch beim Thema, glaube ich, Harmlosigkeit und Torchancen oder Nicht-Torchancen noch ein bisschen tiefer reingehen. da habe ich mir schon irgendwann notiert, ich glaube, da stand es noch 0-0, dass es einfach auch wirklich ja sehr zaghaft ist und bisschen fast Ballzirkulation um der Zirkulation willen. Besonders frappierend in der Phase, als man ein paar Minuten in Überzahl war, weil Frankfurt ja auch noch Personalprobleme hatte, wechseln musste, Kalimuendo früh runterging. Da wirft man natürlich nach 10 Minuten nicht alles nach vorne, nur weil man mal ein paar Minuten in Überzahl ist. Aber da habe ich auch so gar nicht gespürt, dass man so einen Schalter einen Tick noch weiter aufdreht vielleicht und sagt, okay, komm, jetzt nutzen wir mal diese 2 Minuten, um ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Ja, und so war das erste Nennenswerte in diesem Spiel dann halt das Gegentor zum 0-1.
Ja, nochmal auf diese Phase, als man eben ein paar Minuten zumindest ein Spieler mehr war. Das ist ja genau das, was den Borussen fehlt, dass dann da jemand ist, der genau diese Situation erkennt und dann vielleicht auch mal ein Kommando gibt. Da ist natürlich der Kapitän Rocco Reitz eigentlich gefragt. Da ist vielleicht auch Trainer Eugen Polanski an der Seitenlinie gefragt. Einfach diesen Impuls aufnehmen und sagen, Leute, wir sind gerade nur 10, vielleicht können wir da was ausrichten. Und dann eben mehr zu produzieren als ein Fernschuss, der dann doch deutlich irgendwie an allem vorbeigeht. Genau diese Situation zu erkennen, und wir haben das vergangene Woche ja auch gegen Leverkusen gesagt, der Gegner war an dem Tag nicht das Leverkusen, was man erwartet hat. Und er war eben auch mit Sicherheit machbar an dem Tag, anders machbar als nur 1-1. Und jetzt eben im Kleinen diese Überzahlphase. Und ja, zum Gegentor, auch wieder typisch Gladbach, der verlorene Zweikampf an der Außenlinie, Kastrop und Sander dabei, dann überlaufen und dann ein einfacher Rückpass und dann ist eben Brown da und schießt den Ball total ungehindert ins Tor. Ja, da war man im Grunde durch diesen einen verlorenen Zweikampf im Mittelfeld auf der Außenseite, war man dann schon ausgespielt als Borussia. Und das zeigt einfach, dass in den entscheidenden Szenen die Frankfurter schneller waren, nicht nur was den Speed angeht, sondern auch gedankenschneller waren.
Polanski hatte ja in der Woche davor auch gesagt, dass es gerne auch ein bisschen direkter sein kann, dass man jetzt vielleicht nicht 20 Pässe braucht, sondern auch mal 3 in den gegnerischen Strafraum führen. Ein bisschen das Gegenteil ist dann das, was Ruven Schröder nach dem Spiel sagte. Mir fehlt die Einfachheit in unserem Spiel. Wir machen alles zu kompliziert, zu schnörkelig. Keiner hält einfach mal trocken drauf. Ja, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Das hat dieses Spiel dann gekennzeichnet und 20 Torschüsse ist ja wirklich dann wieder dieser Faktor, wer das irgendwie im Videotext sieht oder wo auch immer man diese Statistiken sehen kann und nichts vom Spiel sieht, denkt sich, oh, Gladbacher Überlegenheit gegen Frankfurt. Aber wenn wir da genau mal hinsehen, du hast es schon gesagt, 3 nur aufs Tor, das ist dieser eine von Takai aus dem Spitzenwinkel, das ist der Kopfball von Tabakovic kurz nach der Pause und das ist der Schuss von Weimoya nach seiner Einwechslung, glaube ich, Gladbachs letzter Schuss in diesem Spiel. 2-mal musste Carlos Santos dann auch gut eine Parade auspacken. Klar, bei Takai, da muss er einfach da stehen und den Ball abwehren, so dass es nicht gefährlich wird. Aber allein 8 dieser 20 Schüsse wurden abgeblockt. Also aufs Tor geschossen, relativiert sich dann noch mehr. 7 habe ich geguckt, waren so rechts aus so einem spitzen Winkel. Also man muss ja auch gucken, von wo werden die dann abgegeben. Nicht nur die Distanz zum Tor, sondern auch, wie ist der Winkel. Also alles, wenn einer sagt, was ist schulbuchmäßig, wo will ich meine Abschlüsse haben, zeigt diese sogenannte Shot-Map. Und der Analyst wird sagen, oh ja, so solltest du es aber nicht machen. Plus dann Thema Expected Goals, 1,2, 20 Schüsse, 0,06 pro Schuss. Borussia hat 0,1 sonst und das ist schon nicht berauschend. Also im Prinzip alle Parameter, egal ob man jetzt sagt, man nimmt das, was man gesehen hat oder was die Statistik wiedergibt, wirklich ja erschreckend harmlos im Grunde, was die Offensive angeht. Und ja, selbst wenn dann irgendwann einer reingeflogen wäre, Carsten, dann wäre es immer noch nicht genug gewesen, weil dafür hat man hinten zu viele Fehler gemacht.
Ja, vielleicht hier noch eins, die Statistik, Großchancen. 4 für Frankfurt, 0 für Gladbach. Und das ist genau das, man wird einfach nicht gefährlich. Und darüber hat dann Jens Kastrop nach dem Spiel auch gesprochen, es fehlt einfach diese Konsequenz, vielleicht die Gier auch vor dem Tor, der Wille, unbedingt jetzt da was bewegen zu wollen und genauso andersherum unbedingt etwas verhindern zu wollen. Du hast von geblockten Bällen gesprochen, da sind wir vielleicht beim 2-0. Der Frankfurter auch da einen Schuss von, ich spare mir jetzt mal den Nachnamen, der ist wirklich sehr kompliziert, von Jupp, so wird er von den Frankfurter Kollegen auch genannt, kommt von der TSG Hoffenheim 2, spielte zum ersten Mal Startelf, hatte defensiv seine Probleme und macht dann offensiv ein wunderbares Tor, aber was in Gladbach geblockt wurde, wurde für Frankfurt so abgefälscht, dass es am Ende im langen Eck landet. Und das ist dann einfach genau der Unterschied gewesen. Die Gladbacher auch da zu zögerlich, nicht wirklich genau den Moment erwischt im Abschluss, wo man dann eben nicht geblockt, sondern übers Bein, unter dem Fuß her oder wie auch immer den Ball aufs Tor kriegt, vielleicht noch mit leicht abgefälscht Probleme für den Torwart. Umgekehrt die Frankfurter. Dieser Schuss zeigt das, abgefälscht noch von Lukas Ulrich Fußspitze und damit dann unerreichbar für Moritz Nikolas. Ob er ihn sonst gehalten hätte, sei mal dahingestellt. Aber das kommt dann eben zusammen und irgendwo erarbeitet man sich das ja auch. Und für mich ist es dann einfach die fehlende Gedankenschnelligkeit und wirklich diesen richtigen Moment für den Abschluss, für den finalen Pass, für all das, die Gladbacher auch oft mit Pässen, die einfach dann den Dampf rausgenommen haben aus dem Aufbauspiel oder aus der Situation. Und genau das war das Problem. Frankfurt handlungsschnell in den entscheidenden Situationen, Gladbach, ja, ein bisschen fast schon verschlafen, will ich sagen. Und dann geht es eben 0-3 aus. Und dieses, wie gesagt, 0-3, das ist schon dann eigentlich auch eine Klatsche für so ein Spiel.
Ja, zumal das Stuttgart-Spiel ja am Ende auch da 0-3 ausgeht. Man hat das 1-5 in Hoffenheim, also das ist schon viel auch gegen Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte dann sehr ungut gelaufen für Borussia, was auch nicht so viel Hoffnung macht für die nächsten Spiele. Wobei Union Berlin, übernächster Gegner, ist ja jetzt nur noch 10. ist jetzt zweite Tabellenhälfte. Das ist vielleicht die große Chance. Aber ja, die nächste Aufgabe ist eben in Freiburg. Die sind weitaus besser noch dabei. Ja, was gibt's über dieses Frankfurt-Spiel zu sagen, ist ja auch, also es zieht sich ja inzwischen auch schon eine gewisse Ratlosigkeit durch, weil unter Seoane haben wir immer gesagt, irgendwas ist immer so. Irgendwas klappt dann ganz gut, aber dann scheitert es an was anderem oder man behebt das eine Problem und dann kommt Neues. Und irgendwie bahnt sich ja auch so eine Art von Abwärtsstrudel jetzt gerade wieder an. Jetzt macht man nach Bremen, wo es ja wirklich fußballerisch katastrophal war, einen Schritt nach vorne gegen gute Gegner, gegen Frankfurt, gegen Leverkusen. Aber es mangelt dann an anderen Dingen. So, also dann kommen auch hinten wieder die individuellen Fehler. Ich meine, man muss ja bei Leverkusen auch sagen, das ist ein Eigentor und unglücklich, aber muss man sich auch nicht so selber ins eigene Tor hauen, wenn Garcia da so abzieht. Das war dann letzte Woche. Plus jetzt irgendwie dann Unstimmigkeiten auf Außen zwischen Castrop und Sander, die nicht vernünftig übergeben. Der Riesenbock von Takai, der dann den Deckel letztendlich drauf macht in der zweiten Halbzeit. Also das kann sich diese Mannschaft natürlich noch weniger gerade erlauben. Die Frage ist, woran liegt das, dass jetzt diese Faktoren wieder ins Spiel kommen? Ich meine, das Thema Verunsicherung zieht sich ja durch. Ich fand aber gerade in der ersten Halbzeit wirkt jetzt diese Mannschaft nicht per se verunsichert.
Ja, aber es ist halt genau das, dass die Mannschaft sich etwas erarbeitet, nämlich eine gewisse Spielsicherheit wie in Frankfurt. Nochmal, also die Eintracht hat für eine Heimmannschaft und dann auch für Eintracht Frankfurt, das ja in den vergangenen Jahren immer eher so für aggressive Spiele nach vorne gestanden hat, jetzt schon sehr passiv angefangen. Das war natürlich eine Maßnahme vom Trainer der Frankfurter, einfach ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Und am Ende hat er dann auch, er hat viel geredet, dafür ist er bekannt, schon in der kurzen Zeit, in der er in der Bundesliga angekommen ist. Aber er hat eben genau das gesagt, es ging um diese Stabilität, deswegen auch mehr Ballbesitz für den Gegner, aber die Gladbacher haben halt auch gut eigentlich den Ball laufen lassen, haben versucht, wirklich Räume auszuspielen, auszuspähen, aber dann fehlt einfach der Übergang in die gefährlichen Situationen, das Tempo dann wirklich anzuziehen, dann vielleicht auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen. Ich meine, der Kauer Santos ist jetzt nicht der Torwart, der als der allersicherste in der Bundesliga gilt. Einfach darin mal ein bisschen ranzugehen. Die Frankfurter eigentlich unheimlich viele Gegentore bekommen, aber gar nicht gefordert worden in diesem Spiel. Und da bin ich aber auch bei den Spielen vorher, dass einfach genau diese Situationen nicht genutzt werden. Nochmal Leverkusen, nicht auf der Höhe des Schaffens an dem Tag. Kann man vielleicht mehr rausmachen. Gegen Stuttgart muss man nicht nach einem starken Start, wie er da war, am Ende 0-3 verlieren, kann vielleicht auch einen Punkt holen. Und über Bremen, ganz schlechtes Spiel von beiden Mannschaften, aber da muss man einfach alles dafür tun, nicht mehr dieses Gegentor zu bekommen, wirklich in der, weiß ich nicht, 7. Minute der Nachspielzeit, in der 4. Minute der Nachspielzeit. Sonst hätte man einfach 3-4 Punkte mehr. Und wenn man auf die Tabelle schaut, alles nah beieinander, das hätte ein komplett anderes Bild. Und das ist für mich das ganz große Problem dieser Spiele. Es fehlt jetzt so ein bisschen das Sicherheitsnetz für die, wir werden gleich über den Spielplan vielleicht auch noch reden, über die Spiele, wo es dann wirklich gegen die direkte Konkurrenz, und man muss es sagen, im Abstiegskampf geht. Und das ist genau das Problem. Man hätte schon die Möglichkeiten gehabt, aus den vergangenen 4 Spielen ein kleines Polster aufzubauen und jetzt nicht dazustehen und zu sagen, oh, es wird richtig heiß werden, wenn dann St. Pauli, wenn dann Heidenheim, wenn dann in Köln gespielt wird und. Da ist man dann natürlich in der Pflicht. Aber Yannick, 3 Spiele bleiben noch, um da vielleicht was dran zu ändern. Frankfurt, Chance vertan, ganz einfach, so muss man sagen.
Ja, und diese Harmlosigkeit zieht sich jetzt inzwischen durch mehrere Monate, muss man sagen. Da war so ein Bruch drin nach dem Sieg in Mainz. Da muss man sagen, da gewinnt man knapp durch ein Eigentor. Aber da hatte man zum letzten Mal auch mehrere gute Chancen. Dieses Augsburg-Spiel nach der Winterpause muss man irgendwie ausklammern. Ich weiß nicht so richtig, ob das an dem Tag an Augsburg lag, ob da einfach auch dann der Faktor Spielglück, der gehört auch dazu, den darf man auch mal haben. Immerhin, ne, einmal in 9 Spielen ist er dann so ausgeprägt, aber rundherum.
Wobei, ganz kurz, das Schlimme ist ja, dass es tatsächlich die Mannschaft sich da gezeigt hat, wie es geht. Effektivität, effektiv zu sein, die Chancen zu nutzen und dann einfach auch so einen schönen Sieg zu feiern. Aber das ist ja ein weiteres Problem. Nicht.
Da hast du dann so Szenen, dann prallt eben dieser Ball nochmal zu Skelly und dann kriegst du so einen Elfmeter, der ja irgendwie nicht herausgeholt ist so richtig. So, das meine ich, dass dann die Dinge auch mal zu dir fallen, du es dann aber gut nutzt. Aber davor hast du gegen Wolfsburg nach dem Sieg in Mainz, wo du denkst, boah, die haben es geschafft, nach dem Pokal aus gegen St. Pauli diese Reaktion zu zeigen, dieses Spiel zu gewinnen in Mainz, wo wir alle sagen, ja, das ist ja das Typischste, Borussia kriegt es nicht hin, Spiel. Kriegen sie hin, dann liefern sie aber in der Woche danach zu Hause gegen Wolfsburg so eine Partie und damit irgendwie kommen die Dinge auch wieder ins Trudeln, dann in Dortmund auch wieder, dass man sagen kann, ja, irgendwie auch nicht so schlecht, aber wieder nicht zwingend genug, keine Chancen und gegen Hamburg Glück gehabt, dass man da nicht zurückliegt zur Pause, weil der HSV, sage ich mal, die Probleme vom Tor hatte, die man jetzt in Frankfurt hatte, dass das alles nicht zwingend genug war und zack ist dieser Strudel da, gemischt mit Partien wie gegen Hoffenheim, die natürlich sehr den Bach runtergehen, wo man aber vorher gedacht hat, okay, sie sind doch vorbereitet darauf, sie wissen doch, was kommt. Jeder weiß das, so spielt Hoffenheim und der Trainer predigt es auch. Deswegen eben die große Frage, was kann der überhaupt gerade dafür, dass diese Lage ist, wie sie ist und ja, bringt es jetzt was überhaupt, also Schuldzuweisungen zu machen oder ja, irgendwie gibt es gar keinen so richtigen Ausweg aus dieser Situation.
Ja, das ist ja genau das Problem, dass letzten Endes all die Dinge, über die wir seit Wochen sprechen, eigentlich seit Jahren besprochen werden. Dann ist es das eine, dann ist es das andere, dann ist es dies, dann ist es aber immer diese Wechselhaftigkeit. Nach Siegen gegen Bayern fliegt man dann in Hannover aus dem Pokal. Nach 4-0 Heimsiegen gegen Augsburg verliert man 1-5 in Sinsheim gegen Hoffenheim. Das sind ja alles diese Dinge, die immer wiederkehren, seit Jahren schon und ganz unabhängig vom Trainer, wie der Trainer heißt. Und da waren so unterschiedliche Trainercharaktere, ein Dieter Hecking, ein Marco Rose, ein Adi Hütter, ein Daniel Farke, dann Gerardo Seoane und jetzt eben Eugen Polanski. Das ändert sich aber trotzdem nicht. Da muss man wirklich fast schon fragen, wo ist genau das Problem überhaupt angesiedelt im Club bei Borussia Mönchengladbach, dass auch ganz verschiedene charakteristische Mannschaften eigentlich da sind. Es war diese spielstarke Mannschaft, die es eben bei Hecking, bei Rose, bei Hütter auch noch gab, mit Spielern wie Thuram, mit Benze Baini. Und auch da gewinnst du das eine Spiel 5-0 gegen Bayern, verlierst dann 0-6 gegen Freiburg, wobei alle 6 Tore in der ersten Halbzeit fallen. Also sind ja alles völlig absurde Dinge. Ja, die launische Diva, man erinnert sich an Helmut Grashoffs Buch über seine Borussia, genauso genannt, und das ist eben das, aber das ist ja wirklich skurril. Und da bleibe ich dabei, aus so einem Spiel wie gegen Leverkusen kann man wenigstens ziehen, dass man diesen Punkt mitgenommen hat. Jetzt hat man in Frankfurt gut gespielt und verliert, wir erinnern uns, in der Hinrunde 0-1 in Stuttgart, der dann damalige Manager Roland Wirkus sagte, es ist wirklich dann richtig schwierig, wenn du gut spielst und verlierst. Und jetzt hat Gladbach besser gespielt. Gut, weiß ich nicht. Aber sie haben weitaus besser gespielt als in Bremen zum Beispiel. Und trotzdem deutlich verloren gegen eine Eintracht aus Frankfurt, die ja auch wirklich gerade massive Probleme an vielen Stellen hat. Und das ist einfach das Ärgerliche. Und wem Schuldzuweisung ist natürlich immer, klar, der Trainer steht natürlich immer vorne in der ersten Reihe. Da wird natürlich geschaut. Da ist natürlich immer die Frage, was kann der Trainer daran machen? Der Trainer steht auch in der Verantwortung, das ist ganz klar. Aber trotzdem, nochmal, es sind viele verschiedene Trainer mit immer den gleichen Problemen konfrontiert in Gladbach. Und das ist das Seltsame an der Geschichte.
Ja, mit sehr vielen verschiedenen Mannschaften auch. Da ist ja jetzt auch aus bestimmten Zeiten niemand mehr da, der das wirklich verkörpert. Klar, man ist dann vielleicht bei Nico Elvedi, aber das war jetzt auch nicht der Faktor für die Dinge, die zuletzt nicht funktioniert haben. Was mir bei Polanski fehlt, ist dann doch manchmal so ein paar strukturgebende Elemente. Ich finde zum Beispiel diese Asymmetrie im Spiel sehr auffällig zuletzt. Also da sieht man auch, auf wo die durchschnittlichen Positionen der Spieler angezeigt werden, da ballt es sich auf rechts. Da hast du jetzt gerade, wo Dix auf links gefehlt hat, mit Sander einen sehr spielstarken Außenverteidiger mit Ball, hast dann Honorar, der eigentlich, ne, das ist eigentlich das Pärchen, aber das ist ja noch Kastrop, der ist auch auf rechts. Also alles ballt sich da. Man schafft es aber auch nicht irgendwie so oft durchzubrechen bis zur Grundlinie und vielleicht von da zurückzuspielen und auf links hängt dann im Grunde offensiv, also was den Flügel angeht, alles an Lukas Ulrich, der, ob jetzt die ganze Saison schon oder seit seiner Vertragsverlängerung, wie auch immer, auch nicht der Lukas Ulrich der Vorsaison ist. Also, dass er da dann aber auch die Dinge in die Balance bringt, dass er einen Bolin, wenn er ihn schon nicht von Beginn an bringt, früher bringt. Ich meine, der Wechsel, den es dann gibt zur Pause, ist, dass Schuto Machino kommt. Und man ja sagen muss, was bleibt jetzt in Erinnerung von dessen Leistungen in Frankfurt? Ein paar Einwürfe. Und die Einwürfe an sich nicht mal nur, weil es immer auffällt, wenn dann der Stürmer rausgeht und Einwürfe reinbringt. Also, da dann auch dann im Spiel den Mut zu haben, zu sagen, okay, jetzt läuft es entweder spielerisch nicht oder wir kriegen den Matchplan nicht umgesetzt oder es ist nur das Ergebnis und dann einfach noch ein bisschen vehementer die Akzente zu setzen und die Dinge nicht so lange laufen zu lassen. Also diesen Wechsel zum Beispiel jetzt in Frankfurt war jetzt nicht der, den ich jetzt auf dem Zettel gehabt hätte beim Stand von 0-2. Das ist in meinen Augen das, was man ihm am ehesten ankreiden kann. Also vielleicht personell dann auch einfach jetzt ein bisschen mehr Risikobereitschaft, wenn man doch jetzt zur Genüge gemerkt hat, auf die Art und Weise fruchtet es auch nicht.
Ja, das ist ja auch das, was die Fans, glaube ich, von Eugen Polanski erwartet haben oder erwarten, dass er ihm vielleicht eher mal auf den Velmoja setzt oder eben auf den neuen, auf Bolin, den Schweden, die dann einfach auch für den Gegner vielleicht nochmal ein X-Faktor sind, auf den man nicht so antworten kann. Viele Spieler von Gladbach sind natürlich auch beim Gegner bekannt und man weiß, wie man sich auf sie einstellen kann. Und wenn ich dann eben schon Neuzugänge habe, wir haben eben über den Frankfurter Neuen gesprochen, der das Tor schießt, dann muss ich vielleicht auch das mal als Akzent reinbringen. Das sehe ich genauso, dass Eugen Polanski da ruhig etwas mutiger sein darf. Und er wird auch daran gemessen, das muss man klar sagen, weil das war ja immer der Vorwurf an Gerard de Seoane, dass er zu wenig Mut hat. Und Polanski war bei den Fans eben Stand dafür, mehr Jugendlichkeit auf dem Platz, mehr Esprit, mehr Mut. Und er war ja auch als Spieler einer, und das ist eben das, was ich dann ein bisschen schade finde, einer, der immer wirklich volle Pulle gegangen ist. Und das kriegt er eben bei der Mannschaft nicht geweckt. Und ich glaube, so dieses Emotionalisieren der Mannschaft, das ist auch etwas, was die Fans von ihm mehr erwartet haben als von Gerard de Seoane, der ja sehr ruhiger Typ war. Und Eugen Polanski war ja als Spieler immer auch einer, der Emotionen auf dem Platz ausgelebt hat. Gehört auch zu seinem Spiel. Und was ich finde, er muss seinen Spielern irgendwie mitgeben, einfacher die Dinge zu machen. Das ist ja das, was du eben auch schon gesagt hast, von Ruven Schröder, nicht mit 20 Pässen versuchen, sondern auch einfach mal, und wenn es aus dem Halbfeld ist, lieber Lukas Ulrich, einfach mal eine Flanke schlagen. Da vorne ist doch Naris Tabakovic als Zielspieler ganz klar einsortiert und dann eben als Eugen Polanski allen klar machen, wenn wir schon so einen Spieler vorne haben, dann bringt einfach Bälle in den Strafraum. Auch vielleicht mal aus Positionen, die nicht besonders sexy sind, aber Abpraller können mal passieren, vielleicht auch mal aus der Distanz schießen, so diese einfachen Mittel noch mehr nutzen, um eben auch die Qualität der Spieler, die ja da ist, wirklich dann vielleicht in den Situationen noch mal anders herauszuarbeiten.
Es gibt ja gerade diesen Oldschool-Trend, der vor allen Dingen in der Premier League geprägt wird. Dazu gehören sogar auch wieder Weitschüsse. Gemäß dieses Trends würde man sie fordern bei Borussia. Nachdem ich jetzt die Weitschüsse gegen Frankfurt gesehen habe, würde ich sagen, vielleicht doch besser nicht. Bei Ecken macht man es schon. Jetzt schießen ja alle diese Ecken in den 5-Meter-Raum quasi auf den Torwart in der Hoffnung, dass einer vorm Torwart dran ist und der Torwart nicht an den Ball kommt. Ich dachte schon, noch zwei Ecken und Kevin Stöger haut direkt eine rein. Kann man zu stehen, wie man möchte. Da würde ich fast sagen, okay, ein bisschen Variation finde ich inzwischen auch nicht schlecht. Aber wir sind ja wieder dabei, dass es im Grunde auch zu wenig Ecken gibt, dafür, dass man dann in Frankfurt sogar auch Präsenz hat im gegnerischen Drittel. Das war ja von den Zahlen auch, ne, nicht nur die Schüsse, sondern auch der Ballbesitz. Wo hatten sie den Ballbesitz? Wie oft waren sie im Strafraum? Das war ja alles gut. Es waren ja auch jetzt nicht wirklich alles Weitschüsse, gar nicht mal so viele. Aber eben dann so Dinge wie von Stöger vor der Pause, wo du denkst, okay, da ist doch eigentlich die lange Ecke offener, den zieht er dann aufs kurze Eck, also da auch wieder zu kompliziert. Reitz hat einmal die Chance, ich glaube, der wird da am Ende geblockt, da könnte auch den Ball direkt nehmen und. Also man findet genug Beispiele, auch in anderen Spielen, das zieht sich durch. Und insofern ist dann halt, egal was man sagt, wer schuld an irgendwas ist, es ist einfach Gefahr in Verzug. Das bringt ja jetzt nichts irgendwie, immer zu sagen, wir schauen nicht auf die Tabelle, kann man natürlich machen, aber wenn man dann erst am 34. Spieltag merkt, wie die Lage ist, ist auch ein bisschen zu spät. Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass man das jetzt ein bisschen mehr annimmt. Es ist ja, also nochmal, ein bisschen der Fluch, dass es ja diesen starken Herbst gab, weil im Grunde hat ja Borussia jetzt so viele Punkte, wie wir auch nach 3 Spieltagen erwartet hätten. Also das hätte uns ja nicht überrascht, dass es so holprig ist, dass man jetzt so einen 1er-Punkteschnitt hat. Aber es fehlt mir so ein bisschen dieser Spirit jetzt, dieser Switch, auch zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt komplett an. Man muss nicht dauernd das böse A-Wort mit Abstiegskampf sagen, aber so ein bisschen über die Worte dann auch da reinkommen, das zu verinnerlichen, nach außen, nach innen, wie auch immer. Das fehlt mir einfach noch. Es ist irgendwie zu viel Kölsches, hätte noch immer Jodi-Jange.
Naja, man muss ja einfach tatsächlich nur auf die Tabelle schauen und man sieht, dass innerhalb von 2 Spielen Gladbach ja durchaus dann auch schon in Gefilden unterwegs sein kann, die man als Abstiegsplätze bezeichnen kann. Also von daher, da ist mit Sicherheit Gefahr in Verzug und die Spieler sagen nach dem Spiel auch, wir wissen um die Situation, aber beruhigen dann die Fans auch, Sorgen muss man sich nicht machen, wir bekommen das hin. Nur der Beleg fehlt halt, wenn ich dann so wenig Punkte hole, wenn ich so wenig Tore schieße, das sind nun mal die Dinge, die am Ende eine Tabelle dann ausmachen und da ist eben Borussia Mönchengladbach im Moment hinten dran, auch was die Torbilanz angeht, ist man da jetzt nicht im Vorteil gegenüber anderen Mannschaften. Und der Druck wächst. Der Druck wächst auf Eugen Polanski, der Druck wächst auf die Spieler und natürlich auf den gesamten Club. Auch ganz klar, wird ja auch immer wieder kommuniziert, dass so ein Abstieg natürlich einen Verein wie Borussia Mönchengladbach extrem teuer kommen würde. Also von daher gibt's ja genug Gründe, das eben zu verhindern. Die Mannschaft sollte eigentlich auch das Potenzial haben. Und das ist das, was einen ja am meisten, glaube ich, auch die Fans wirklich aufregt und wirklich auch ärgert, dass eben diese Mannschaft eigentlich das Potenzial hätte, in mindestens mal ruhigen Gefilden, vielleicht sogar um einstelligen Tabellenplatz zu spielen, wenn sie nicht so wankelmütig wäre, wenn sie nicht so anfällig wäre für einfache Fehler und wenn sie nicht immer wieder irgendwas falsch machen würde. Und da fragt man sich natürlich schon, warum kommt das so? An dem Punkt waren wir eben schon mal. Aber diese Antwort, und das sind ja Fragen, die wir auch den Verantwortlichen stellen, den wir Polanski stellen, die wir Ruven Schröder stellen. Aber darauf eine Antwort zu finden, ist ja verdammt schwer. Und das ist ja vielleicht auch das Problem, dass diese Gründe für die, Engelhardt hat jetzt gesagt, Jannik Engelhardt, wir müssen uns die Gründe ins Gesicht sagen, ja. Sie müssen wahrscheinlich erstmal die Gründe finden, warum es so läuft, wie es läuft.
Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht Eugen Polanski anzählen. Es ist aber eher so, dass wir aufzeigen, ja, irgendwann könnte die Gesamtsituation ihn anzählen, wenn es einfach so auswegslos wird, so wie in Bremen irgendwie ja das Gefühl unter Horst Steffen irgendwann da war, ja, die werden unter dem kein Spiel mehr gewinnen, ne? Zugespitzt gesagt. Das hat das Gladbach-Spiel dann irgendwie gezeigt, als man da mit Mühe und Not noch den Last-Minute-Punkt geholt hat. Es könnte sich irgendwann so zuspitzen in der Tabelle, dass man sagt, okay, es braucht diesen berühmten Impuls wieder, es braucht irgendwas, was die Mannschaft befreien kann, was ihr helfen kann, die nötigen Siege zu holen. Ist ja nicht so, als wenn man von den letzten 12 Spielen jedes zweite gewinnen müsste. Dieser Strudel ist jetzt meist noch nicht so tief drin, dass man sagt, man ist an diesem Punkt, aber ich meine, es gibt jetzt die nächsten Spiele gegen Freiburg, Union, Bayern und danach kommt dieser ganze Run mit vielen direkten Duellen gegen Konkurrenten da unten im letzten Tabellendrittel in der zweiten Tabellenhälfte. Und da muss man sich ja schon so aufstellen, dass man sagt, okay, bevor diese Spiele beginnen gegen St. Pauli Mitte März, danach eben das Derby, dann Heidenheim, da ist man in der Verfassung und man hat intern auch den Glauben, dass das klappen kann. Nur zu sagen, ja, jetzt irgendwie durchkommen, man ist ja gar nicht so im Minus gegenüber der Hinrunde, ist ja so ein Plus, ne? Stand jetzt, ja, müsste man sein. Ein Punkt. Also, und zu sagen, man wird dann schon irgendwie diese Spiele wie in der Hinrunde gewinnen, ja, das, da kann man sich ja nicht drauf verlassen. Also, das ist so, funktioniert Fußball nicht. Da gehört schon ein bisschen mehr zu. Deswegen wird das jetzt die nächsten Wochen sehr, sehr spannend.
Ja, definitiv. Und bis dahin sind es jetzt eben noch 3 Spiele beim SC Freiburg gegen Union Berlin und gegen den FC Bayern München. Und da würde ich jetzt schon mal sagen, also ein Dreier sollte es in dieser Dreierkonstellation dann schon geben. Sonst ist der Druck aber ganz gewaltig, wenn es dann gegen St. Pauli geht. Und wir erinnern uns da an das Pokalspiel. Sowas kann auch mal ganz mächtig in die Hose gehen. Nur weil man dort 4-0 auswärts gewonnen hat, heißt das nicht, dass man auch das Heimspiel klar gewinnt. Heißt aber auch nicht, dass man das Heimspiel verliert. Das ist auch wiederum klar, wenn nur weil man den Pokal verloren hat. Aber ich glaube, wenn man es wirklich schafft, und das sollte man tun, aus diesen 3 Spielen dann noch was zu holen, und zwar mindestens mal einen Sieg, um auch das Gefühl wieder zu haben, wie so ein Sieg sich anfühlt, dann wird man, glaube ich, als Borussia Mönchengladbach auch mit einem besseren Gefühl in diese, ja, sagen wir Abstiegsendspiele, ich sage in diese Spiele gegen die Mannschaften von unten, die Konkurrenten sind eben in diesem
Du musst es auch annehmen, Bereich. Du musst es auch annehmen.
Ja, ich muss es auch annehmen, genau. Okay, also die im Abstiegskampf mit Borussia Mönchengladbach sind und ja, die dann eben die Gegner sind, aber vorher vielleicht einfach mal dieses Gefühl, naja, wir wollen noch gar nicht beim Sieg über den Sieg beim FC Bayern reden, das ist klar, aber das Heimspiel gegen Union Berlin ist für mich schon eins, da darf nicht diskutiert werden, das muss man gewinnen. Und wie unangenehm Union Berlin ist, wissen wir alle. Und unangenehm, Yannick, machen wir vielleicht den Turn zum aktuellen Spiel in Freiburg. Wann war der letzte Gladbacher Sieg?
Der Bundesliga, also ich glaube, 2002.
Das ist verdammt lang her, würde ich mal sagen. Und ja, ich glaube, dass jetzt definitiv maximal irgendjemand in den Funktionsetagen, die sich daran noch erinnern können und die dabei waren, aber in der Mannschaft Freiburg und Borussia Mönchengladbach gleich kein Sieg.
Ja, Eugen Polanski in der 2. Liga mit Borussia. Der hat diesen kuriosen Erfolg erlebt, der eben kurios war, weil man dann ein Jahr in diesen 24 Jahren 2. Liga spielt und zack, klappt das. Es hat auch nicht geholfen, irgendwie, dass Freiburg ein neues Stadion gebaut hat. Ich weiß, damals bei Wolfsburg, die sind dann umgezogen, dann gab es nach Ewigkeiten mal wieder einen Sieg in Wolfsburg. Also das könnte hinhauen. Nee, jetzt nicht in Freiburg. Also diese Sieglosserie könnte ein H-Kennzeichen bekommen, denn dann wären es mindestens 25 Jahre, wenn es jetzt keinen Erfolg gibt. Am Sonntag, Vorsicht, nicht Samstag, Sonntag mal wieder, Borussia an einem wahrscheinlich sehr wegweisenden Sonntag, denn nicht nur Borussia spielt in Freiburg, danach dann auch St. Pauli gegen Bremen. Da muss man dann sozusagen beim Duschen und auf der Heimfahrt sehr genau hinschauen, was da passiert. Aber am einfachsten, Carsten, ist es ja, so ein Spiel zu gewinnen und dann gar nicht mehr so doll auf dieses andere Spiel schauen zu müssen. Natürlich immer noch, das wird jetzt kein finaler Befreiungsschlag. Aber ich finde, wenn man 6 Spiele in Folge nicht gewonnen hat, dann ist jeder Sieg eine Art Befreiungsschlag. Wir haben so eine Infostrecke bei uns mit den längsten Sieglosserien in der Vereinsgeschichte. Die habe ich gemacht im Frühherbst, im Spätsommer, als ich dachte, okay, das könnte sich noch lohnen, wenn diese Serie länger dauert. Da habe ich gedacht, wo beginne ich denn bei wie vielen Spielen? Ich habe mich damals für 7 entschieden. Also jetzt geht es darum, schafft es diese Serie schon rein in diese Strecke oder bleibt dir das erspart?
Ja, die Borussen haben es auf dem Fuß, würde ich mal sagen. Freiburg ist jetzt natürlich, glaube ich, ein bisschen stabiler, als es Frankfurt gewesen wäre und als es Frankfurt war, als das Spiel eben anstand. Aber nichtsdestotrotz, Yannick Engelhardt hat ja mal eine Zeit lang in Freiburg in der 2. Mannschaft gespielt und sagt, ekliger Gegner, aber er hat es er hat gesagt, es ist ein Gegner, der nicht unmachbar ist. Das heißt also, man kann da was holen und er sagt, wir haben jetzt gegen die Mannschaften aus den Top 7 noch keinen Sieg geschafft. Das ist wirklich ein riesiges Ausrufezeichen, weil das natürlich auch ein Selbstvertrauen zusammenhängt, mit vielen Dingen einfach zusammenhängt, mal einen großen Gegner zu besiegen oder einen Gegner, der eben weiter oben in der Tabelle steht, um auch mal ein Zeichen zu setzen. Das wäre natürlich ein Sieg in Freiburg, definitiv. Es gab zuletzt viele Unentschieden mit vielen Toren, 2x sogar 3-3. mit wechselnden Spielverläufen. Also spannend, denke ich mal, wird es auf jeden Fall werden, Yannick. Und vielleicht schauen wir einfach ein bisschen aufs Personal mit dem Eugen Polanski, weil darüber kann man ja auch vieles nochmal erklären, was sich vielleicht auch ändern muss im Spiel von Borussia Mönchengladbach oder bei Borussia Mönchengladbach, um aus diesem Negativstrudel, Stefan Effenberg hat so genannt und auch gesagt, er sieht keinen, ja, nicht so eine richtige Handschrift des Trainers. Diskutieren wir mal über das Personal, über die Aufstellung und sagen, was könnte das denn alles sein, was dann was verändern könnte?
Aufstellungstipp.
Ja, wir betonen ja immer, dass es der Aufstellungstipp ist und wir also die Elf nennen, von denen wir denken, dass sie auch am Ende spielen werden. Vielleicht sind wir so ein bisschen an dem Punkt, dass wir es etwas fordernder gestalten, also mehr noch unsere Idee einbringen. Es ist ja zumindest auf einer Position interessant, weil Rocco Reitz gesperrt sein wird. Nicht interessant ist es im Tor. Moritz Nikolas, der, wie alt war, 4 Jahre als Borussia in Freiburg gewonnen hat.
Ja, das ist ja auch mal was. Ist ja noch mit der Blechtrommel im Weihnachtsbaum gerannt. Spaß beiseite. Moritz Nikolas ist über alle Zweifel erhaben, hat auch in Frankfurt dafür gesorgt mit 2 Paraden, dass es nicht noch schlimmer wurde. Das muss man ganz klar sagen, denn insbesondere bei der zweiten Großchance von Ansgar Knauf hat er wirklich sich klasse groß gemacht, wie man so schön sagt, und den Ball abgewehrt, weil so 0-4, 0-5, das hätte nochmal ganz andere Spuren hinterlassen als eben ein 0-3, was schon heftig genug ist, aber eben noch mehr wäre noch schlimmer gewesen. Darum Moritz Nikolas überhaupt in den vergangenen Wochen wirklich einer von den Borussen, die einem wirklich die noch da wirklich Hoffnung machen, die positiv herausstechen und die wirklich eine klasse Entwicklung in dieser Saison genommen haben.
So, jetzt kommt der erste Faktor, sage ich mal, mehr Forderung als wirklich Glaube daran, dass es so kommt. Erstmal ist Kevin Dix wieder zurück, das dürfte nicht unwichtig sein. Und wir haben ihn ja, glaube ich, auch schon in den letzten Wochen hier mal ins Spiel gebracht, ein bisschen mehr als Linksverteidiger. Und ich würde jetzt wirklich sowohl mit als auch gegen den Ball auf eine Viererkette umswitchen. Und die würde in meinen Augen heißen, von links nach rechts, Dix, Elvedi, Takay. Rechts schwank ich noch ein bisschen. Ich finde eigentlich dann auch Philipp Sander konsequent da nicht so verkehrt. Aber irgendwie jetzt, das ist dann wieder mehr Gefühl als Forderung. Joe Skelly, einfach auch irgendwie einer, der in den Zweikämpfen, wenn er sich fokussiert, das hinbekommt. Und mit der Situation im Mittelfeld wäre es vielleicht auch ganz gut, eben noch einen Mittelfeldspieler auf der Bank zu haben und nicht alle in der Abwehrreihe zu verbraten. Also Dix, Elvedi, Takay, Skelly.
Ja, das ist ja die Grundsatzdiskussion. Wir haben eben hier mit dem Kollegen Thomas Krulke zusammengesessen und auch länger drüber diskutiert, wo denn jetzt gerade auch in Sachen System nochmal ein richtiger Akzent gesetzt werden kann. Ich bin ja einerseits ein Freund des 4-3-3, das geht ja dann in die Richtung. Und bei der Viererkette, so wie du so jetzt gesagt hast, bin ich definitiv dabei. Sollte es bei einer Dreierkette bleiben, bin ich der Meinung, auf jeden Fall kann sie nur lauten, Takay, Elvedi und Dix mit wirklich den gelernten Innenverteidigern und keinen Mittelfeldspieler zurückziehen. Philipp Sander ja zuletzt auch gegen Leverkusen, als Takay auf der Bank saß, also fit war. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Takay als Leihspieler und auch einer, der richtig gut gespielt hat in Frankfurt, bevor er dann gegen Ansgar Knauf da wirklich einen riesen Klops gebaut hat. Aber das ist auch noch ein junger Spieler, neu in der Bundesliga, in dem Fall abgezockt worden. Aber der gefällt mir schon gut und der muss auch spielen. Also wenn eine Dreierkette, dann eben mit diesen Dreien. Und bei mir ist natürlich der Skelly dann auch dabei. Der ist dann allerdings Schienenspieler.
Flügelschiene. Ja. Spricht nicht für Lukas Ulrich, dass wir schon so weit sind zu sagen, okay, das ist vielleicht mal wieder eine Option, aber muss man ehrlich sagen, da kamen die letzten Wochen nicht so viel. Ich mache weiter auf der Basis meiner Viererkette hinten und hole mal wieder ein Dreier-Mittelfeld raus. Das, also in der Form, ja doch, gab es jetzt schon auch zuletzt in 3-5-2 eingebettet, aber nicht, dass das quasi in diesem Raum ausschließlich die Spieler sind. Mit dem Sechser Yannick Engelhardt und davor den beiden Achtern, zwei nicklige Typen, die auch gut anlaufen können, die stark im Zweikampf sind, die es nach vorne dann auch mal bringen müssen. Aber das wären dann Kevin Stöger und Jens Kastrop. Also weiterhin kein Platz für Florian Neuhaus. Reiz ist, wie gesagt, gesperrt. Deswegen würde ich mal auf diese Variante gehen. Ist dann gegen den Ball auch, ne? Können sich dann neben Engelhardt fallen lassen und. Also haut in beide Richtungen hin.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Doppel-8-Geschichte gefällt mir auch gut, weil man eben gerade diese Verbindung vom defensiven Mittelfeld zum Angriff einfach meistens ein bisschen unbesetzt ist in dieser aktuellen Variante, in diesem mit der Mittelfeld-Fünfer-Geschichte da. Da fehlt mir das. Aber jetzt, das wäre da mit Sicherheit eine gute Verbindung und man hätte dann ja auch, sagen wir mal, Wildheit und auch eine gewisse Aggressivität, aber auch Spielstärke da vereint, also eine gute Sache. Ich bin mit der Doppel-6 mit meiner Dreierkette, wenn man diese Variante jetzt mal weiterdenkt, hat man natürlich, fehlt Rocco Reitz. Ich würde ihn ganz einfach durch Jens Kastrop ersetzen. Also Jens Kastrop hat mir in Frankfurt wieder sehr gut gefallen. Ist auch einer, wirklich fast der einzige Borussia gewesen, der sich im Spiel mal so richtig aufgeregt hat. Der stinksauer war über das, was da passiert ist. Wir haben nachher auch noch mit ihm drüber gesprochen. Er sagt, Mensch, ich war so genervt, dass diese ganzen Sachen so gelaufen sind. Aber er lässt es auch raus. Und ich finde, das muss einfach auch auf dem Platz passieren. Also Kastrop und Engelhardt auf der Doppel-6 und dann, das wäre dann mein Leckerli auf der linken Seite, Franck Honorat. Franck Honorat als Schienenspieler. Mir kommt von ihm in Sachen Abschluss viel zu wenig.
Auf der rechten Seite.
Auf der rechten Seite. Kommt mir viel zu wenig und dafür sind seine Flanken dann auch zu wenig, weil er dann oft im Zentrum ist. Deswegen auf die Seite mit ihm und dann auch klarer Auftrag. Nach hinten so weit wie möglich dicht machen, unterstützt natürlich dann eben von Takay von Takay und am Ende dann eben auch versuchen, möglichst viele Bälle in den Strafraum zu bringen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Naja, und davor würde ich tatsächlich eine Doppel-10 reinbringen und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich schon jetzt sagen würde, jetzt ist die Zeit wirklich, um Vel Moya mal in die Mannschaft zu bringen. Zeit ist auf jeden Fall, finde ich, gekommen für den Startelf-Einsatz, den ersten von Hugo Bolin. Der bringt ja Tempo mit und vor allen Dingen bringt ein bisschen Frische von außen mit. Und ich glaube, das würde der Mannschaft sehr gut tun. Und wenn es dann nicht Vel Moya ist, dann würde ich tatsächlich Kevin Stöger mit dazustellen. Dann hat man dann einen, der für die kleinen Dinge, für die schnellen Pässe zuständig ist. Und wenn Stöger dann in der Rückwärtsbewegung, dann hat man auch noch mal eine weitere Absicherung im Mittelfeld. Er hat das in Frankfurt eigentlich ganz gut gemacht. Nach vorne zu wenig Input gehabt. So, aber jetzt mit Bolin und er, da hätte man, glaube ich, eine ganz gute Mischung hinter Haris Tabakovic.
Ja, ich muss meinen 4-3-3 vervollständigen, was dann auch mit relativ klarer Flügelzuteilung ist, nur Franck Honorat eben weiter vorne in der Rolle, wo ich denke, okay, da kann er dann auch Haris Tabakovic gut bedienen. Joe Skelly kann auch mal hinterlaufen und da gibt es auf jeden Fall Varianten und links eben Hugo Bolin. Da sehe ich die Zeit gekommen, ist ja dann der inverse Typ im Vergleich zu Honorat, also auch ein Rechtsfuß, aber auf der linken Seite, kann mal nach innen ziehen, muss auch einfach was einbringen, was dann Torgefahr angeht. Ich meine, er hat in Schweden über 2 Jahre, glaube ich, im Schnitt so 0,35 Expected Goals pro Spiel gehabt. Damit wäre er ganz klar die Nummer 2 bei Borussia hinter Haris Tabakovic mit weitem Abstand. Und auch wenn er das jetzt in der Bundesliga dann nicht direkt so hinbekommt, ein bisschen weniger würde Borussia auch schon sehr helfen. Also da ist er dann wirklich auch direkt gefordert, in Sachen Abschlüssen sich einzubringen und wenn nicht, dann natürlich auch Haris Tabakovic zuzuliefern. Also ja, das wäre mein 4-3-3 gegen den Ball, dann ja, 4-5-1, Temp, also da ist man ja auch fluide und flexibel.
Fluide. Ja, vor allen Dingen sollte man hoffen, dass die Hoffnung nicht fluide ist, was Borussia Mönchengladbach angeht und dann sozusagen auch im Breisgau den Bach runtergeht. Das wäre nicht gut.
Das geht ja in Freiburg schnell, da gibt es ja genug Bäche, die es runtergeht.
So ist es, genau. Deswegen, also die Gefahr ist da groß. Nein, in dem neuen Stadion war ich noch gar nicht, weiß nicht, wie viele Bäche da in der Gegend rumfließen, direkt am Stadion. Aber naja, egal. Die Borussen müssen, und das glaube ich auch wirklich völlig unabhängig vom System, würde ich mir wünschen, dass Eugen Polanski einfach mit offensiv ausgerichteten Spielern ein bisschen mehr arbeitet. ob das dann eben Honorar auf dem Flügel ist oder eben mit einer Systemumstellung dann auch ganz klar nochmal einem offensiven Spieler mehr in der Gesamtkonstellation. Aber ganz entscheidend ist einfach, dass die Mannschaft all diese Dinge mal annimmt. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, das war wahrscheinlich auch vorher bei Sevane so, dass diese Spiele top vorbereitet sind. Das sagen ja auch die Spieler, wenn man mit ihnen spricht. Wir sind immer top eingestellt. So, und jeder weiß, was in Freiburg kommen wird und jeder weiß, was man dagegen tun kann. Da muss man es eben auch tun. Und die Zeit, wo man dann eben sagt, na, die Freiburger, die sind jetzt im Pokal-Halbfinale und die spielen um Europa. Naja, gut, die sind auch nur in Anführungsstrichen Achter im Moment. Also auch keine Übermannschaft. Da hat Engelhardt ja auch genau richtig gesagt, nicht unmachbar. Und das, wenn ich Eugen Polanski wäre, würde ich wirklich bei meiner Spielersitzung ganz groß auf die Tafel schreiben, was mein Sechser da gesagt hat, Freiburg ist nicht unmachbar. Und das muss wirklich das sein, was jeder Borussenspieler im Kopf hat, das jeder Borussenspieler im Herzen hat und in der Magengrube hat, einfach richtig Gas zu geben. Das hat Will Moya gefordert in seinem Interview nach dem Spiel, richtig Gas zu geben und wirklich ganz egal, welche Konstellation, personell, systemtechnisch, egal was, jeder, der da auf dem Platz steht, muss wirklich wissen, dass man sich von den allerschlimmsten Dingen nur dadurch befreien kann, wenn man Spiele gewinnt. So, Punkt aus Ende. Und das muss das Motto sein für Freiburg.
Ja, der SC Freiburg hat übrigens seit, ich glaube, 14 oder 15 Heimspielen nicht verloren.
Ja, aber das wäre doch etwas. Seit 2000, was hast du gesagt, seit 2002 nicht mehr da gewonnen und jetzt beendet man diese unfassbare Freiburger Heimserie.
Nur der übermächtige Sandro Wagner am ersten Spieltag hat dort gewonnen, wussten die Augsburger aber auch schon nicht so richtig, wie sie das gemacht haben. Naja, hat sich dann auch nicht so verfestigt.
Naja, aber man kann ja auch mal, das ist ja das, was ich vergangene Woche mal geschrieben habe, man kann ja auch mal einfach einen Sieg machen, mit dem keiner rechnet. Du hast von Augsburg gesprochen, die haben in Freiburg gewonnen, die haben beim FC Bayern gewonnen. So, oder Mainz gewinnt dann in Leipzig. Und das sind ja genau diese Siege, wo man vielleicht dann auch mal über das Ganze hinausgeht und auch ja Emotionen mal ganz andere reinbringt, dass die Fans wirklich merken, boah, hier passiert irgendwas. Das ist nicht so dieses, naja, wir fahren nach Freiburg und verlieren halt da, sondern nein, wir fahren nach Freiburg und beenden diese verfluchte Serie. Wir machen dann den Freiburgern mal richtig Dampf und wir zeigen, dass wir alles verstanden haben. Die Fans haben in Frankfurt die Mannschaft dann nochmal eingeschworen, haben gesagt, Leute, wir stehen hinter euch, aber jetzt muss richtig Gas gegeben werden. Jetzt muss jeder die Situation annehmen und wir zusammen müssen jetzt durchkommen. Und die Mannschaft sollte aber auch wissen, wenn da jetzt nichts kommt, dann wird der Ton auch schon mal rauer. Yannick, das war in Freiburg auch schon mal der Fall. Lars Stindl schießt ein Tor, hält die Hände hinters Ohr und was hört er? Nix.
Nix, die Jubelverweigerung. Da gab es davor ein geharnischtes Plakat. Ich kann es im Wort dann nicht mehr genau wiedergeben, deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber es war nicht sehr nett, was da drauf stand. Ja, 3-3 hat man damals gespielt und könnte es jetzt ja auch ausgehen, Carsten, aber sieht man nicht unbedingt kommen, denn eins schafft Borussia ja auch nicht. Jetzt haben wir schon viele Defizite aufgezählt. Wenn sie zurückliegen, dann verlieren sie meistens. Bis auf eben das Polanski-Debüt gegen Leverkusen. Also wäre es eine Idee, in Führung zu gehen und es dann auch über die Zeit zu bringen. Das wiederum hat zuletzt nicht so geklappt. Also ja, irgendwie ist es verzwickt. Das haut halt in alle Richtungen nicht richtig hin. Die Frage ist, haut es in Freiburg hin?
Ja, damit wären wir im Bereich des Tipps und so ein 3-3 ist natürlich mal auch, was den neutralen Beobachter angeht, natürlich nicht schlecht. Ist wahrscheinlich sogar ein ganz realistischer Tipp, ein Unentschieden. Da würde ich mich jetzt auch mal drauf einlassen, aber nicht auf ein 3-3, sondern auf ein 2-2. Aber sage auch gleich dazu, in meinen Augen wäre es eigentlich mal sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Gladbacher gewinnen. In Frankfurt habe ich es ihnen tippmäßig zugetraut, bin voll auf die Nase gefallen, also sage ich jetzt 2-2.
Ja, ich gebe einen präzisen 2-1 Tipp für Freiburg ab und sage, dass man auch danach wahrscheinlich wieder sagen wird, ja, es war ja nicht alles verkehrt, vielleicht gibt es irgendwie einen unberechtigten Elfmeter und, aber ja, irgendwie geht dieser Strudel weiter und Borussia verliert auch in Freiburg. Und muss dann eben hoffen, dass die anderen vielleicht etwas weniger punkten dahinter. Sonst könnte man schon punktgleich sein mit dem Relegationsplatz.
Ja, und das ist eben genau die Gefahr, die ich wirklich sehe, dass diese Mannschaft dann, wenn es wirklich mal soweit ist, dass man im Moment zu sorglos ist und wenn dann wirklich der Zeitpunkt gekommen ist, wo die richtigen Sorgen losgehen, dass man damit dann überhaupt nicht umgehen kann mit dem Druck, der da entsteht, dass man eben sagt, okay, jetzt kommen St. Pauli, jetzt kommen Heidenheim, jetzt kommen Köln und da brauchen wir eigentlich 9 Punkte. So, in diese Situation, vor der kann man sich ja noch bewahren, indem man jetzt die nächsten 3 Spiele nutzt, um Punkte zu holen. Ich weiß, eins ist beim FC Bayern München. Das ist eher utopisch in der aktuellen Verfassung des FC Bayern. Aber der FC Augsburg hat auch da gewonnen und andere haben auch schon Punkte da geholt. Ich glaube, die Mainzer waren es, haben ein 2:2 ergattert. Also auch das nicht, ich bleibe bei Jannik Engelhardt, nicht unmachbar. Also 3 Spiele, mindestens 3 Punkte ist das Motto. Und auch das
sehr mindestens 3 Punkte. Ach so, ich dachte jetzt im nächsten Spiel nur in Freiburg.
Nein, ich meine, in Freiburg mindestens 3 Punkte wäre auch nicht schlecht, aber das wäre dann sehr vermessen, vor allen Dingen, wenn ich unentschieden tippe, wäre das sehr geschickt. Aber nein, also aus diesen nächsten 3 Spielen mindestens 3 Punkte, besser noch 4. Und das sollte eigentlich auch, nochmal, Freiburg, Union Berlin und Bayern München, insbesondere mit dem Heimspiel gegen Union Berlin. Nichts für ungut, liebe Union, aber ein Heimspiel gegen Union Berlin sollte Gladbach dann doch gewinnen, insbesondere in dieser Situation. Also ich sage 3 Spiele, mindestens 3 Punkte, alles, was drüber hinausgeht, umso besser, denn dann hat man tatsächlich nochmal ein kleines Sicherheitsnetz eingezogen, bevor es richtig um die Wurst geht.
Union hat doch dieses Jahr jetzt auch noch kein Spiel gewonnen, ne? Nee, ja, das ist ja klasse. Wir verabschieden uns für diese Woche und schauen dann, wie es läuft in Freiburg, wie sich die Lage entwickelt. Ihr könnt auch mal gern eure Kommentare abgeben, was ihr glaubt. Wie kann Eugen Polanski die Kurve mit der Mannschaft bekommen und wie brenzlig ist die Situation? In dem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de